treffen sich zwei Psychologen. Fragt der eine den anderen: Weißt du, wie viel Uhr es ist? Sagt der andere: Nein, aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Treffen sie sich eine Woche später wieder, fragt der eine den anderen: Weißt du jetzt, wie spät es ist? Sagt er: Nein, aber ich kann schon viel besser damit umgehen. Seelsorge hat auch was mit Freude zu tun, weil wir einen Gott haben, der Freude ist und der Liebe ist. Und ist nicht nur was Schwieriges, was Mühe macht. Und ihr habt jetzt vielleicht schon angeklickt, wenn ihr schon mal erlebt habt bei Seelsorge. Und da bitte ich euch jetzt die Technik, dass ihr das kurz einblendet, wie das Ergebnis aussieht. Wer ist mir schon mal Mentor oder geistlicher Begleiter geworden? Schön, ganz viele Menschen, die ihr in der Gemeinde kennengelernt habt, auch viele sonstige. Schön, eine ganze Vielfalt. Zwei Fragen hätte ich eventuell noch hinzufügen können. Die Frage oder Antwortoptionen hätte ich dazufügen können. Die eine: Ich habe keinen Menschen. Ich habe niemand. Oder die andere: Wie finde ich jemand? Ich wünsche mir jemand. Darauf gehen wir am Schluss nochmal ein. So. Seelsorge, Mentoring. Ich möchte zunächst darauf eingehen, worum geht es überhaupt? Was verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Und dann Frage: Ist das überhaupt biblisch oder hattest du nicht nur die Kirche erfunden? Und was können wir von Jesus lernen, wenn wir ihm auf die Finger schauen, wie er Menschen begegnet ist, wie er mit Menschen umgegangen ist? Und schließlich die Frage: Hat es eine Auswirkung für dich hier heute, ganz konkret Schritte zu gehen? Also zunächst mal zur Klärung. Die Seele erstmal. Wenn man bei Wikipedia nachschaut, macht man ja so, dann sagt die als Überschrift gewissermaßen: die Gesamtheit aller Gefühlsregungen und geistigen Vorgänge bei Menschen. Die Seele ist die Gesamtheit aller Gefühlsregungen und geistigen Vorgänge bei Menschen. Also all das, was man nicht so richtig greifen kann, könnte man sagen. Aber schauen wir mal in der Bibel nach. Da gibt es im Neuen Testament die Psyche. Die Psyche kommt etwa 100 Mal vor und wird etwa 60 Mal mit Seele übersetzt von den meisten Übersetzern und etwa 40 Mal mit Leben. Da merkt man, da ist schon eine größere Breite da als bei Wikipedia. Im Hebräischen gibt es den Begriff Nefesh. Das kommt im Alten Testament etwa 600 Mal vor. Da merkt man, wie zentral dieser Begriff ist. Allein in den Psalmen 134 Mal. Psalmen sind ja die Zwiesprachen von Betern mit Gott. Da taucht die Seele, die Nefesh, ganz oft auf. Das Wort selber bedeutet Kehle, Schlund. Und die Hebräer sind ja ganzheitliche Menschen. Die sagen: Das, was ich aufnehme, was mich reingeht, geht durch den Mund rein. Was ich von mir gebe, kommt aus dem Mund raus. Und deshalb ist Kehle und Schlund auch ein Begriff für das ganze Leben. Die Nefesh, ein Begriff für das Sein, für den ganzen Menschen. Das fängt bei 1. Mose 2 im Schöpfungsbericht schon an. Da heißt ja: Gott hauchte in seine Nase den Odem des Lebens und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Eine leibhafte Seele könnte man da auch übersetzen. Also das, was Gott gemacht hat, wurde dadurch zur Nefesh, dass er ihren Lebensodem eingehaucht hat. Der Mensch wird eine lebendige Seele. Im Buch Hiob kommt das Wort Nefesh auch sehr oft vor, ab 35 Mal. Und da gibt es dann die Situation, wo Hiob zunächst alles verloren hatte, alles, was ihn äußerlich ausgemacht hatte, alle Besitz, Familie, selbst sein Gottesbild ist verloren gegangen irgendwo. Und dann kommt die große Wende, wo er dann sagen kann, jetzt kenne ich Gott von Angesicht zu Angesicht. Und in dem Zusammenhang sagt er dann, er, also Gott, hat meine Nefesh erlöst. Das, was wirklich er noch war, das hat Gott erlöst, seine Nefesh, seine Seele. Ich habe gerade schon gesagt, in Psalmen kommt es sehr oft vor, da auch ein Beispiel aus Psalm 42. Wie der Hirsch schlechtst nach frischem Wasser, so sehnt sich meine Seele nach dir. Dieses Ausrichten auf Gott, diese Suche nach Wasser, nach letztlich Lebenswasser von Gott, das ist ein Ausdruck für die Nefesh, für die Seele, die nur er mir füllen kann. Dieser empfindsame Mensch sucht Gott. Jürgen Moltmann, ein Tübinger Theologe aus dem letzten Jahrhundert, aber der lebt noch, der sagt, am lebendigen Gott wird die menschliche Seele lebendig. Am lebendigen Gott wird die menschliche Seele lebendig. Also nicht nur bei der Schöpfung, sondern immer wieder brauchen wir diese Beziehung, damit unsere Seele, unsere Nefesh lebendig ist. Und was ist dann die Seelsorge? Wie ist es mit den Sorgen? Ich würde ganz so rumgehen und fragen, worüber machst du dir gerade Sorgen? Wir Deutschen sind ja gut drin im Sorge machen. Bedenken haben wir immer und Sorgen auch. Aber die Sorgen ziehen uns herunter. Wir sind eigentlich von Gott gemacht, damit es uns gut geht. Er möchte, dass es uns gut geht. Er möchte, dass wir teilhaben in seiner Gemeinschaft, in der Dreieinigkeit. Und da ist eigentlich Friede und Freude. Und wir machen uns Sorgen. Und die Sorgen drücken uns runter. Ich denke, wenn man Leute fragt manchmal, wie geht's dir, sagt man so gut. Aber wenn jemand sagen würde, ich mache mir gerade große Sorgen, kann er nicht dazu sagen, aber sonst geht es mir gut. Das geht nicht. Die Sorgen ziehen uns runter. Und nur, wie ist das jetzt mit dieser Seelsorge? Da habe ich ein Zitat gefunden von Eduard Thurneisen, der ist ein Schweizer Theologe, der mit Karl Barth zusammen Theologie betrieben hat. Und er sagt, die Seelsorge ist nicht die Sorge um die Seele des Menschen. Es geht also nicht darum, wie kommt die Seele in den Himmel, sondern die Sorge um den Menschen als Seele, den ganzen Menschen. Und das ist natürlich dieser Begriff von der Nefesh, wo die alles ausmacht. Es geht um das Ganze und nicht nur um einen Teil, der da gerettet werden müsste. Der Seelsorge ist da für den Menschen, um seine Seele in eine lebendige Beziehung zu Gott wiederzubringen. Eine Hilfe zum Leben und zum Glauben und auch für die Gemeinschaft, weil wir Gemeinschaftswesen sind, geschaffen für die Gemeinschaft, Beziehung zu Gott und Beziehung untereinander. Es geht immer um Beziehung, um die zwischenmenschliche Begleitung, um das Miteinander im Horizont des Glaubens, in Bezug auf Gott. Nur wie ist es mit dem Begriff Mentoring? Was steckt da dahinter? Der Mentor war in der griechischen Mythologie vom Homer ein Freund von dem König Odysseus. Und als der Odysseus in den Krieg nach Troja ziehen musste, hat er den Mentor gebeten, sich um seinen Sohn zu kümmern und seinen Sohn zu erziehen, ihn zu lehren, ihn zu einem würdigen Nachfolger zu machen. Also den Mentor gewissermaßen als Königsmacher, als einer, der den jungen Telemach dann anleitet und bereit macht, die Aufgaben zu übernehmen. Also erfahrene Menschen begleiten jemand. Mentoring, kennt man auch aus der Wirtschaft, ist im Grunde das Verfahren, dass man für einen bestimmten Bereich ein Vorbild hat, einen Lehrer hat, der einen anderen anleitet. Das trivialste Beispiel ist vielleicht die Fahrschule. Da gibt es einen Fahrlehrer, der hoffentlich gut Auto fahren kann und der das hoffentlich einem anderen auch beibringen kann. Also ist der Fahrlehrer gewissermaßen der Mentor von dem Fahrschüler. Geistliches Mentoring, also im geistlichen Bereich, geht es natürlich auch so, dass jemand Erfahrenes was weitergibt. Wenn wir an Lobpreisteams denken, da gibt es einen Lobpreisleiter, der jemand anders annimmt, der vielleicht schon ein Instrument spielen kann, aber er leitet ihn an, in Lobpreis hineinzukommen. Menschen begleiten, fördern und sich dabei von Gott inspirieren lassen. Von Augustinus gibt es das Wort, niemand kann ohne Wegweisung vorankommen. Möchtet ihr noch vorankommen? Also ich bin noch nicht ganz am Ziel. Ich möchte noch dazulernen. Ich möchte noch weiterkommen. Und Augustinus sagt, dazu brauchen wir Wegweisung. Wir brauchen jemanden, der weitergibt von seiner Erfahrung, auch von seiner Gotteserfahrung. Ein zeitgenössischer Theologe, der Leo Bigger, Leiter und Pastor bei der ICF in Zürich, sagt, das kann man sich nicht erlauben, keine Menschen zu haben, die das Recht haben, in unser Leben hineinzureden oder uns zu hinterfragen. Vielleicht ist das mit dem Grund, warum viele Leute noch gar keinen Seelsorger haben, weil sie nicht möchten, dass ihnen jemand ins Leben reinredet. Aber wenn wir weiterkommen wollen, braucht man das vielleicht. Und Leo Bieger sagt, man braucht das schlichtweg. Keine Option, sondern ein Muss. So, dann die Verteidigung, habe ich es mal genannt. Ist Seelsorge, Mentoring überhaupt biblisch? Mentoring habe ich zum ersten Mal gehört im beruflichen Umfeld, in der Firma, wo eben Kollegen begleiten oder wo man neu eingestellte Leute einführt in die Firma. Also ist das biblisch? Und wenn ihr in der Lutherbibel nachschaut, werdet ihr keinen dieser Begriffe finden. Aber da, wo Luther zum Beispiel übersetzt, hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, übersetzt die neue Genfer Übersetzung, wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Also Seelsorge wird ja gleichgesetzt mit dem Ermahnen und mit dem Trösten. Ein anderes Beispiel aus dem Thessalonicher Brief: Macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja jetzt schon tut. Auch das könnte man als Seelsorge bezeichnen. Oder Timotheusbrief, da steht dann, was du gehört hast durch viele Zeugen, was du gelernt hast, was du selber erfahren hast, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch wieder andere anzuleiten. Das ist so ein typisches Mentoring-Konzept, dass jemand was gelernt hat, gibt es weiter und die geben es wieder weiter. Wunderbar, wenn das so geht. Und dann natürlich der sogenannte Missionsbefehl. Mir gefällt die englische Übersetzung besser, The Great Commission, der große Auftrag, den wir haben. Denn da geht es nicht nur um Mission, da geht es nicht nur das auch, aber nicht nur um Bekehren und Taufen, sondern auch um das Lehren, dass wir das weitergeben, was wir von Jesus gelernt haben, dass wir zu Mentoren werden für die, die zum Glauben gekommen sind. Nun also die Frage, was können wir praktisch von Jesus lernen? Die Bibel ist ein Buch aus der Praxis und für die Praxis. Jesus hat ganz viele Gleichnisse erzählt, wo er uns schwierige Zusammenhänge klar machen möchte. Und es gibt viele Geschichten, die berichtet sind von Jesus, wie er mit Menschen umgeht, wie er auf Menschen zugeht, wie er auf sie eingeht. Begleitung ist im Grunde eine Metapher für Seelsorge. Und ich habe da eine Begleitungsgeschichte ausgesucht, die ihr sicher schon kennt, die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, die unterwegs sind nach Emmaus. Was können wir davon lernen? Schauen wir uns die Geschichte mal an. Die Situation ist Ostern, vor etwa 2000 Jahren. Jesus wurde gerade am Freitag hingerichtet, verspottet, verschmäht, ausgepeitscht, hingerichtet. Der Rabbi, dem sie gefolgt sind. Und dann kommt es noch on top, dass am Ostersonntag das Grab leer ist, aber ihn sahen sie nicht. Alles, was die Jünger sich ausgedacht haben, wo sie gedacht haben, wie es weitergeht, ist plötzlich zerbrochen. Und sie sind frustriert. Kennt ihr das? Dass die Pläne, die ihr euch gemacht habt, plötzlich zerbrechen? Dass eine Beziehung in die Brüche geht? Dass man einen Job verliert? Dass Krankheit kommt? Die berühmten Hiobsbotschaften kommen? So ging es denn damals. Da ist dann Lukas 24, ab 13. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Die beiden sind im Grunde hoffnungslos geworden. Sie gehen wieder zurück, vermutlich waren sie aus Emmaus gekommen und Jesus nachgefolgt. Jetzt ist er weg, jetzt gehen sie halt wieder zurück. An einer anderen Stelle sagte Petrus, lass uns wieder fischen gehen. die ganzen Erwartungen sind nicht erfüllt, Hoffnungen zerbrochen. Und so sind sie unterwegs, aber sie sind nicht allein unterwegs. Jesus hat uns zugesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Spürt ihr das, wenn es euch gerade dreckig geht? Wenn du gerade einen Verlust erlitten hast, dass er da ist? Und manchmal geht es uns wie den Jüngern, dass wir ihn gar nicht erkennen. Aber er ist da, er hat es zugesagt. Und vielleicht brauchen wir dann einen Seelsorger, vielleicht brauchen wir einen Menschen, der uns daran erinnert, dass Jesus da ist. Und Jesus kommt nicht mit einer schnellen Antwort. Er sagt nicht, gar nicht so schlimm, ich bin doch da, ich lebe doch wieder. Er geht auf sie ein und er stellt eine Frage. Vielleicht ist es ein wichtiges Konzept, das wichtigste Konzept bei Seelsorge, dass man nachfragt, wie geht's euch denn? Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg, fragt er sie. Da blieben sie traurig stehen. Von Kindern kennt man das, wenn die was erzählen, dann können sie nicht weiterlaufen, dann bleiben sie stehen und reden. Wenn es tief geht, dann bleiben wir stehen. Die Frage hat sofort ihr Herz berührt und sie konnten auspacken. Und sie erzählen, warum sie unterwegs sind. Sie erzählen Jesus die Ostergeschichte. Ja, die kennt er doch. Aber er fragt nach. Sie dürfen aus ihrem Erfahrungsschatz erzählen, dürfen sagen, wie es ihnen damit geht. Und was ist dann geschehen? Jesus fragt weiter nach. Er lässt sie wirklich ganz auspacken. Und wir hatten gehofft, dass sei es, der Israel erlösen würde. Aber ihn sahen sie nicht. In der Seelsorge ist alles erlaubt. Wir dürfen klagen. Wir dürfen weinen. Wir dürfen sogar Gott anklagen. Seelsorge darf auch mal laut werden. Das ist okay. Und es gibt immer noch keine kurze Antwort. Aber wir dürfen alles auspacken. Und genau das macht Jesus. Er lässt sie einfach erzählen. Und dann? Jesus wechselt nicht das Thema. Er sagt nicht, alles nicht so schlimm, wird schon wieder und wird schon passen. Sondern er stellt das Thema in einen anderen Zusammenhang, in einen anderen Bezugsrahmen. Er gibt ihnen die biblische Perspektive. Da sagt Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen, was sich auf ihn bezog. Ist es lieb seelsorgerlich, wenn er sagt, ihr unverständigen Leute? Oder um es mit Luther zu sagen, ihr Toren zu trägen Herzens? Kann man so mit Leuten reden? Manchmal muss Seelsorge tatsächlich auch Klartext reden. Muss man sagen, ich glaube, du liegst falsch. Das muss man nicht begründen. Aber Jesus geht da so auf sie zu. Und er stellt es ins Licht der Bibel, ins Licht des Gotteswortes. Er erklärt die Bibel, er erklärt das, was sie eigentlich schon wissen. Sie kennen die Bibelstellen. Aber sie haben es nicht geschafft, es auf die Situation zu übertragen. Ihr kennt viele Bibelstellen, viele Verheißungen, viele Zusagen Gottes, aber in einer Notsituation fallen sie dir da ein? Oder brauchst du jemanden, der sie dir dann zuspricht? Ein Zuspruch ins Leben von dem lebendigen Christus. Und nachher werden wir hören, ihr Herz fängt da an zu brennen, wo er ihnen die Schrift auslegt, wo er das in den biblischen Kontext stellt. Und dann sind sie zurück in Emmaus. Ist Emmaus ihr Ziel? Da wollten sie hin. Eigentlich nicht. Ist wie zurück auf los. Dahin, wo man hergekommen ist. Wir neigen dazu, wenn was nicht klappt, einfach hinzuschmeißen und wieder irgendwo neu anzufangen. Aber Jesus ist ja noch bei ihnen. Und sie lassen ihn nicht gehen. Der Seelsorger wird noch gebraucht. Sie haben gemerkt, er tut ihnen gut. Und dann laden sie ihn ein, zu bleiben. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete? Wenn es uns so geht, dass wir keinen Drive mehr haben, dass wir abgespannt sind, dass wir fertig sind, dann brauchen wir das einfach. Und Jesus, eigentlich der Gast, wird zum Gastgeber. Er bricht das Brot. Er wird handgreiflich. Seelsorge darf handgreiflich werden. Ob das beim Segensgebet ist, wenn wir segnen lassen und jemand legt mir die Hände auf. Ob das beim Brotbrechen ist, dass wir schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Beim Krankengebet, bei einer Umarmung von einem Seelsorger. Seelsorge darf handgreiflich werden. Wir dürfen spüren, das ist echt. Und Gott ist dahinter. Und hier merken die zwei beim Brotbrechen, beim Brot austeilen, das ist Christus. Da erst erkennen sie ihn. Und dann ist die Müdigkeit plötzlich weg. Dann ist plötzlich die Freude da, weil sie merken, er ist tatsächlich da. Nicht nur irgendwo, sondern hier bei uns. Und dann kommt die Sendung. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Also, das muss man sich geben. Die sind extra nach Emmaus, weil sie davon wollten. Und jetzt ist alles anders. Jetzt können sie wieder da ansetzen, wo sie davon gelaufen sind. Und sie treffen sich mit den anderen Jüngern und begrüßen sich und sagen, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Jesus lebt und ihr seid Zeugen dafür. Sie sind gesandt, wie Jesus gesandt ist. So hat es erstmal selber gesagt. In Johannes 20 sagt er, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Das ist eine große Nummer. Wie der Vater mich gesandt hat, sagt Jesus, so sende ich euch. Ich sende euch in diese Welt und ihr sollt das weitertragen, was ihr von mir gelernt habt. So ähnlich sagt das beim Abendmahl, vor dem Abendmahl, bei der Fußwaschung, wo er den Jüngern die Füße wäscht, die schmutzigen Füße wäscht. Da sagt er, so sollt ihr einander die schmutzigen Füße waschen. Das heißt, die Schuld vergeben. Wir können in der Seelsorge einander die Schuld vergeben. Wir können sagen, wo drückt's, wo lief was schief. Und dann können wir uns auf die Bibel berufen, auf Jesus berufen und Schuld vergeben. Dazu hat er uns berufen. Wascht einander die Füße, dient einander, so wie ich an euch gehandelt habe, sagt Jesus. Nach Emmaus und zurück, ich fasse zusammen. Was können wir lernen? Wenn du diesen Text liest, dann vielleicht liest du nachmittags oder morgen in der stillen Zeit einfach den Text nochmal und gehst einfach durch, Wort für Wort und überlegst, Jesus spricht hier zu mir. Er meint mich, er lässt mich ausreden. Er stellt mein Leben und meine Probleme in den biblischen Zusammenhang. Er gibt mir die neue Perspektive. Welche Frage trifft dich ins Herz? Wo möchtest du auspacken? Und dann erzähle deine Geschichte. Und höre auch die Ermahnung, wenn er dir was zu sagen hat. Das geht natürlich im Prinzip alleine, aber es ist besser, wenn man das mit einem Partner macht, mit jemandem macht, der geistlich mit unterwegs ist. Von daher, lass dich ermutigen in der Seelsorge, lass dich ermutigen im Gespräch von einem Menschen, der schon länger im Glauben unterwegs ist und geh Schritte, lasse dich senden. Die Auswirkungen, wie wirkt sich das aus? Seelsorge hat viele Facetten, viele Stufen, viele Möglichkeiten und es fängt vielleicht ganz klein an, vielleicht einfach bei der Frage, wie geht es dir heute? Und du darfst es einfach sagen, wie das jetzt gerade geht, nicht das ganze Leben, aber jetzt gerade, wie geht es dir jetzt? So können wir jemanden fragen und da fängt Seelsorge schon an. Seelsorge ist auch miteinander lachen, sich miteinander freuen, am Gott, an Leben freuen, an Frühling freuen, so er denn kommt. Seelsorge kann auch ein Segensgebet sein, wie parallel zum Lobpreis draußen, dass jemand dir einen Segen zuspricht, ein Wort zuspricht. Auch das ist Seelsorge. Und die geistige Begleitung, wo man vereinbart, dass man sich mit jemand regelmäßig trifft, vielleicht einmal im Monat, und berichtet, wie es geht, miteinander betet für die Dinge, die anstehen, einander was zuspricht, das Ganze im biblischen Kontext stellt. Das kann jemand von der Gemeinde sein, das kann ein Freund sein, ein anderer Christ sein. Wir haben immer auf den Abend vor einiger Zeit solche Tandems eingeführt, also gemeinsam Fahrrad fahren sozusagen, wo zwei sich verabreden, miteinander sich geistig zu begleiten. Man verabredet sich vielleicht für ein Jahr, einmal im Monat sich zu treffen, zu sagen, wie geht es dir gerade, wo sind gerade deine Themen, wo kann ich für dich beten. Und dann nach einer gewissen Zeit ist es wieder beendet. Seelsorge ist meistens begrenzt. Es wird ein Anfang und ein Ende. Und dann geht es wieder weiter, dann geht es wieder auf Sendung. Oder Gebetsseelsorge, habe ich vorhin schon erwähnt, wo man in den geschützten Raum geht, im Kloster zum Beispiel nach Selbitz oder so, und wo dann erfahrene Seelsorger da sind und in der Tiefe Sachen aufarbeiten, die man nicht einfach so beim Gespräch zwischen Tür und Angel erledigen kann. Auch dazu kann ich nur Mut machen. Es lohnt sich, so eine Auszeit zu nehmen und das in Anspruch zu nehmen. Und natürlich gibt es auch Situationen, wo normale Seelsorge überfordert sind, wo man einfach professionelle Hilfe braucht. Auch das kann man dann vermitteln und auch das ist manchmal notwendig und richtig. Jetzt seid ihr dran. Bist du bereit? Ich würde jetzt ein Gebet sprechen und euch bitten, in einer Minute zu überlegen, ob du für dich einen Schritt machen möchtest. Vielleicht zeigt dir Gott eine Person, die du ansprechen kannst, ob sie dich begleiten möchte. Oder einfach stellst dich dem und sagst, ja, ich suche jemand. Lieber, ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest, dass du den Einzelnen zeigst und sagst, was dein Weg mit ihnen ist, wo du ihnen auch durch andere Menschen Fragen stellen möchtest und ihr Leben in den biblischen Kontext stellen möchtest, wo du hineinwirken möchtest. Zeig du jedem Einzelnen, was für sie dran ist und richtig ist. Ja, und was du jetzt gezeigt hast, das halte du auch fest und lass wirklich Schritte daraus entstehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt einen von uns ansprechen. Uns, wir haben vom CVM die Corinna Krämer, stellst du kurz auf, die man gerne ansprechen kann. Oder die Ingrid Günder, die auf den Abend für Seelsorge zuständig ist und die auch die Tandemarbeit leitet bei uns. Da könnt ihr gerne nochmal nachfragen. Könnt ihr auch mich ansprechen. Oder ihr könnt das Kärtchen auf euren Platz nehmen, könnt es ausfüllen und da vorne in die Box werfen. Da sind auch noch Stifte, wenn ihr keinen Stift dabei habt. Lasst eure Adressdaten dabei. Wir versuchen dann zu vermitteln, je nachdem, was ihr sucht oder was ihr bietet. Aber wenn jemand sagt, ich würde das gerne mal weitergeben. Vorhin gesagt, es ist einfach schön, Gott beim Wirken zuzuschauen. Und als Seelsorger muss ich ja nicht die Arbeit tun, das macht Jesus. Ich bin nur der Ermöglicher. Und helft dabei. Aber es ist eine tolle Aufgabe, wenn man das machen kann und machen darf. Also habt einfach den Mut, füllt so ein Kärtchen aus, werft es ein oder sprecht direkt jemand an von den Mitarbeitern oder uns, auch wenn ihr noch Fragen dazu habt.